Die Energiewende ist nicht umsonst. Aber ist sie am Ende kostenlos? Auf der einen Seite stehen hohe Investitionen des Staates, der Unternehmen und der Verbraucher. Auf der anderen Seite stehen höhere Effizienz, geringere Folgekosten und Marktinstrumente wie der CO2-Preis. Ganz zu schweigen davon, was es uns kosten würde, die Transformation weiter zu verschieben. Was kostet es, die Welt zu retten? Darüber spreche ich jetzt mit zwei kühlen Rechnern. Antje Höning, Leiterin des Wirtschaftsressorts bei der Rheinischen Post, und Reinhard Müller, Gründer und Vorstand der Euref AG. Schön, dass ihr zuhört. Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von Euref und Rheinischer Post. Mit Helene Pawlitzki. Was ist die Zukunft für einen Ort? Das fragen wir in diesem Podcast. Manchmal bleibt der Blick in die Glaskugel vielleicht noch etwas verschwommen, aber manches kann man klar sehen. Zum Beispiel das hier. Die Zukunft ist klimaneutral. Muss sie sein. Wir können uns alles andere gar nicht mehr leisten. Einerseits im übertragenen Sinne, weil wir sonst den Planeten, auf dem wir leben, teils unbewohnbar machen. Das wäre ziemlich dumm. Andererseits buchstäblich, weil CO2 zu emittieren immer teurer wird. Darauf haben wir als demokratische Gesellschaft uns geeinigt. Die Politik hat es umgesetzt. CO2 hat einen Preis. Wer also vernünftig ist, der preist das ein, dass Klimaneutralität irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft günstiger sein wird als das Verbrennen von fossilen Stoffen. Und trotzdem, gebaut, geplant, konstruiert und entworfen werden immer noch Gebäude und Anlagen, die weiter mindestens auf Erdgas setzen. Warum eigentlich? Das fragt sich Reinhard Müller schon lange. Mit seiner Euref AG baut er Gebäudekomplexe, die klimaneutral beheizt und gekühlt werden können. So wie den Euref Campus in Düsseldorf, der in diesem Jahr fertiggestellt wird. Er braucht ein bisschen grünen Strom und ansonsten die Wärmeenergie des Wassers, das der Baggersee neben dem Campus enthält. Sprich, das meiste besorgt die Sonne. Die scheint, ohne dass man irgendwann mal eine Münze einwerfen muss, und die behält ihre Gase bei sich. Aber wieso machen das nicht alle so? Das fragt Euref-Gründer und Vorstand Reinhard Müller in dieser Episode Antje Höning. Sie ist Ökonomin und beobachtet für die Rheinische Post als Leiterin des Wirtschaftsressorts die Entwicklungen der Märkte, unter anderem der Energiemärkte. Herzlich willkommen im Zukunftsorte-Podcast, Antje Höning und Reinhard Müller.
Hallo.
Hallo.
Bevor wir richtig in Medias Res gehen, eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was kostet uns eigentlich die Energiewende?
Die kostet uns mehrere hundert Milliarden Euro, wie es gerade wieder ausgerechnet worden ist. Das größte Problem ist der Netzausbau, der gewährleistet sein muss. Das Stromnetz ist ja das Rückgrat der Energiewende. Und es geht darum, die Massen an Windstrom in die Industriezentren des Südens zu bringen. Und das ist die allergrößte Herausforderung, die wir bei der Energiewende meistern müssen. Und das werden bezahlen alle Unternehmen und alle Bürger.
Herr Müller, was kostet uns die Energiewende?
Vor allen Dingen hat gerade über das Thema Strom gesprochen. Ich rede vor allen Dingen auch über thermische Energie. Und da haben wir heute Möglichkeiten, das so zu gestalten, dass uns das als Verbraucher gar nicht mehr kostet. Ganz im Gegenteil, unter gewissen Bedingungen ist es sogar preiswerter gegenüber der jetzigen Situation, die wir auch bedingt durch die höheren Energiepreise der Ukraine-Krise erleben. Also wir müssen unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Themen der Infrastruktur, da hat Frau Höning recht. Aber wenn wir jetzt mal nach vorne gucken und sagen, was können wir Verbraucher denn eigentlich tun, dann kann ich genauso gut sagen, wir könnten eine ganze Menge Geld sparen und eben auch CO2-Emissionen vermeiden.
Nur dann, Herr Müller, muss es auch richtig gut laufen, weil was ja klar ist, die Bundesregierung hat eine CO2-Bepreisung vorgegeben und das bedeutet, Klima kriegt einen Preis, der Verbraucher muss dafür zahlen, dass CO2 in die Luft geblasen wird und dieser Preis steigt von Jahr zu Jahr, so ist es vorgegeben. Und wenn gar nichts passiert, ist es sicher, dass die Wärmerechnung für die Verbraucher steigen wird. Aber Sie haben recht, wenn dieser Preis dazu führt, dieses Preissignal dazu führt, Verhalten zu ändern, sei es, dass man sparsamer heizt oder dass man intelligenter baut und dämmt und heizt, dann kann es am Ende dazu führen, dass es günstiger ist. Aber im ersten Schritt wird es teurer für uns alle, auch bei der Wärme.
Deswegen spielen Sie mir ja den Ball sozusagen ins Spielfeld, wo ich jetzt sage, deswegen bauen wir ja auch solche Euref-Campi, weil wir dort schon von Beginn an die CO2-Klimaziele der Bundesregierung 2045 erfüllen. Das heißt, wir sind nicht davon betroffen und wir beweisen, dass eigentlich regenerative CO2-neutrale Energie sogar preiswerter ist als bedingt durch die hohen Energiepreise die thermische Energie vor Ort.
Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, vielleicht an der Stelle, Herr Müller, das sagen Sie ja auch immer, zwischen dem, was Sie machen, nämlich Sie bauen ja Gebäude, in denen Menschen arbeiten in erster Linie, und vielleicht dem Eigenheimbesitzer, der ein Bestandsgebäude hat. Ne? Der hat eine etwas andere Situation, würde ich vermuten.
Also der hat genauso zu tun mit thermischer Wärme, denn der muss ja sein Haus auch entsprechend heizen. Ja, in der Regel kühlt er es nicht. Das ist bei uns anders, wobei wir alle nicht wissen, bei den immer heißer werdenden Sommer, ob man nicht auch irgendwann beginnt, gewisse, vor allen Dingen höherwertige Wohnungen auch wiederum mit Kühlung zu versehen, damit es angenehm ist und man vielleicht nachts schlafen kann. Also wir reden, das eine ist thermische Energie und das andere ist elektrische Energie. Und das eine hat was mit Infrastrukturen zu tun, da hat Frau Höning recht. Ich sage, wir beweisen eigentlich, und das ist eigentlich das, wo es mir drauf ankommt, wir können uns mehr oder weniger mindestens thermisch autark versorgen. Und das ist eigentlich der Trick bei der ganzen Sache.
Was heißt thermisch autark?
Naja, indem wir halt eben die Energie, wie zum Beispiel in Düsseldorf bei einem normalen Jahr, wo wir im Sommer sozusagen den benachbarten Lichtenbräucher Baggersee benutzen, um dort aus 20 Meter Tiefe kaltes Wasser hochzuholen, die mittels Photovoltaik und Pumpen dann das gesamte Gebäude mit Betonkernaktivierung kühlen. Wir brauchen also überhaupt keine andere Energiequelle. Und im Winter durch entsprechende Wärmepumpen, Photovoltaik und durch Velopumpen und so weiter das Gebäude beheizen. Wir mit ganz geringen Vorlauftemperaturen halt eben diese Möglichkeiten haben, dass diese Betondecken dann halt eben der große Heizkörper sind. Damit können wir beweisen, dass wir Geld sparen und kein CO2 ausstoßen.
Das ist eine feine Sache für Gebäude, die man neu baut. Das ist die große Herausforderung im Wärmesektor, sind ja die Bestandsbauten und welche, das heißt die Häuser, die schon bestehen, die nicht neu gebaut werden können, und da einfach die Masse. Und da stellt sich ja eben für die Verbraucher die Frage, was sollen sie denn machen, die jetzt eine Gas- und Ölheizung im Keller haben? Und da, die können ja nicht mal eben den Lichtenbräucher Baggersee angraben, sondern sind da auch auf die Vermieter möglicherweise angewiesen, aber auch hier für die Eigenheimbesitzer stellen sich da große Fragen, was sie tun sollen. Sie können einmal auf die Wärmepumpe gehen, wenn die mit grünem Strom beheizt wird, feine Sache, kein CO2, kostet 30.000 Euro in der Anschaffung. Das Geld muss man erstmal haben, das Geld muss man auch wieder reinkriegen. Oder sie setzen auf Fernwärme, was ihnen ihre Stadtwerke anbieten, oder Nahwärme oder Stadtwärme oder wie man es auch immer nennt. Da ist aber die große Gefahr, dass man sich einem Monopolisten ausliefert, der ganz wild die Preise setzen kann. Gerade gestern hat mir die Verbraucherzentrale gesagt, dass sie so viele Mieterbeschwerden haben, dass bei der Nebenabkostenrechnung bei der Fernwärme mehrere hundert bis tausende Euro nachzuzahlen sind. Da sind Verbraucher schnell in der Falle.
Frau Höning, Sie haben recht. Und trotzdem sage ich Ihnen, es wäre ja schon mal verdammt schön, wenn unsere Regierung verstehen würde, mindestens bei den Neubauten die Latte so anzusetzen, dass wir die Möglichkeiten, die wir heute alle haben, technisch und auch wirtschaftlich, die Neubauten so auszustatten, dass wir eben kein CO2 ausstoßen. Im Bestand sieht das anders aus. Da haben Sie im Prinzip recht. Aber wir bauen ja auch eine Menge neu. Wenn ich sehe, was in Düsseldorf und Umgebung alles so gebaut wird, wäre doch schön, wenn wir aus den Erkenntnissen, die wir da haben, und insofern wir bauen Neubauten, jawohl, dass wir halt eben diese Möglichkeiten ausnutzen. Im Übrigen ein kleines Beispiel. Wir haben hier in Berlin denkmalgeschützte Altbauten, die auch CO2-neutral versorgt werden. Also was ich grundsätzlich sage, zurzeit, ich provoziere etwas, wird die Energiewende auf DIN A4-Papier geschrieben. Obwohl wir alles erfunden haben, die Bedingungen bei Neubauten und auch bei Altbauten unter gewissen Bedingungen zu erfüllen. Und das finde ich ist, da bin ich etwas traurig nach 15 Jahren, wo ich beweise, dass das geht, dass Politik nicht mit auf den Zug aufspringt. Denn wir haben gar nichts erfunden. Wir nehmen eigentlich nur das, was wir auf der Hannover Messe kaufen können.
Antje, was ist denn deine Analyse dazu? Warum, und das ist ja tatsächlich nicht nur Herrn Müllers Klage, sondern das sagen ja viele, warum geht die Transformation nicht schneller, wenn wir A, wissen, sie ist unbedingt erforderlich, und B, auch eigentlich technisch wissen, wie sie umgesetzt werden müsste. Wobei es natürlich schon noch ein paar offene Fragen gibt, aber im Großen und Ganzen weiß man ja zum Beispiel im Gebäudesektor ganz gut, was eigentlich zu tun wäre.
Genau, dafür gibt es mehrere Ursachen. Das Hauptproblem bei der grünen Transformation ist der Verkehr. Ist ja der einzige Sektor, der nicht nur seine Ziele nicht erreicht, sondern leider auch immer noch mehr CO2 ausstößt. Das Auto ist der Deutschen liebstes Kind und auch eine Ampelregierung hat nicht den Mut, hier Maßnahmen zu ergreifen, die Emissionen im Autoverkehr senkt, sei es durch Verhaltensänderungen, ich sage nur die Reizwörter Tempo 30, Tempo 100 oder durch mehr Druck auf die Industrie in Form des Verbrennerverbots. Ist. Unser Thema ist ja heute vor allen Dingen der Wärmesektor, sprich, wie kann man das Wohnen grüner machen? Und da gibt es, Herr Müller hat recht, eigentlich kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und das zeigt sich an zwei Punkten. Im Heizungsgesetz von der NAMEC ist ja viel in die Richtung gedacht worden, wie es sein sollte. Aber es ist einfach handwerklich und politisch sehr dilettantisch gemacht worden. Damit, man hat den Menschen Angst gemacht, dass die Heizungen aus dem Keller rausgerissen werden müssten und schon übermorgen diese sehr teure Wärmepumpe oder gar die Erdwärme, kostet 50.000 Euro Anschaffung, zu installieren sein. Das hat dazu geführt, dass die Leute wie verrückt Gasheizung und Ölheizung gekauft haben. Und entgegen der Intention von Herrn Habeck gibt es jetzt mehr Gasheizung und mehr Ölheizung, als es vor Ampelzeiten gegeben hat, weil sie das Gesetz so schlecht angepackt haben. Der zweite Punkt ist, das hat Herr Müller auch schon angespielt, das Thema, dass wir den Umbau mit Regularien überfrachten, kleinteiligste Regelungen, die dann auch dazu führen, dass die Dinge entsprechend teurer werden, umständlicher werden. Da sind Abstandsregeln einzuhalten bei der Umrüstung von Häusern. Da macht deutsche Bürokratie die Energiewende auch komplizierter, als sie sein müsste.
Herr Müller, wie erleben Sie das denn als Immobilienentwickler?
Ach, wissen Sie, wir machen ja unser Ding und beweisen, dass es geht. Und deswegen haben wir ja auch keine Probleme, unsere Mieter zu finden. Unsere Objekte haben Wartelisten. Düsseldorf, der erste Bauabschnitt, ist komplett zu. Und im zweiten sind wir auch sehr weit. Also ich will nur sagen, der Markt reagiert ja auch. Und große Firmen wollen ja eben auch sich an die Spitze dieser Bewegung setzen.
Aber es gibt ja auch Fälle, also ich erinnere mich zum Beispiel an die Idee, eine Straße bei Ihnen auf dem Campus in Berlin CO2-neutral zu asphaltieren, die dann doch an den Behördenregularien scheitern.
Sie,
oder
Sie,
ist das selten?
Sie sind nicht ganz informiert. Ende diesen Monats wird diese Straße genauso gebaut. Also wissen Sie, was man auch machen muss? Man muss auch stur sein und einfach sagen, wir lassen uns da nicht durch Regularien des Gesetzgebers verschrecken. Das ist merkwürdig gewesen, dass in allen anderen Bundesländern dieser Asphalt bereits eingebaut wurde. Berlin war das leider etwas schwierig, aber wir beide kennen uns ja. Wir geben niemals auf und ja, es funktioniert eben auch in Berlin.
Ich kannte das Ende der Geschichte tatsächlich nicht. Das ist ja sehr schön und das hat dann, das zeigt ja verschiedene Sachen. Ne? Das eine ist, es gibt auch ein bisschen föderales Wirrwarr, glaube ich. Und das andere ist, wie Sie sagen, man muss auch den langen Atem haben, aber den hat vielleicht dann auch nicht jeder Entwickler an der Stelle, weil es ihm vielleicht auch nicht so wichtig ist, Fragezeichen.
Wissen Sie, ich bin ja von Beruf Architekt und Stadtplaner und für mich ist das einfacher, ich bin Ingenieur, dass ich im Prinzip sage, wir haben alles erfunden, warum machen wir es eigentlich nicht? Viele andere Entwickler, ja, die sind halt eben, weiß ich nicht, Volkswirte, Juristen, die haben...
Sagst du nichts gegen Volkswirte?
Nein, aber ich sag jetzt mal, oder Juristen, ich würde auch nichts gegen Juristen, aber Fakt ist nun mal eins. Das Thema Energiewende, wenn ich das einfach so sehe, wir werden ja außerhalb von Europa, wird ja Deutschland als eigentlich Vorreiterland der Energiewende gesehen. In China nennt man, sagt man German Energiewende. Man nimmt sogar das deutsche Wort und macht daraus wie Kindergarten. Das ist ja auch so eine Erfindung von uns. Beobachtet man uns, wie wir es eigentlich angegangen sind. Leider verlieren wir gerade unseren Vorsprung, weil vieles handwerklich, wie Frau Höning richtig gesagt hat, schlecht gemacht wurde. Und ich meine Verzeihung bitte, gucken Sie die vielen Talkshows an, da sitzen Politiker, na, einfach, die machen es kompliziert, die verunsichern Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Und weil Sie gerade sagten, 30.000 Euro Wärmepumpe, ja, kostet so viel, Ich könnte Ihnen aber auch sagen, nach 4, 5 Jahren haben Sie bitteschön die entsprechenden Kosten schon wieder drin. Denn der Trick einer Wärmepumpe, als ich Architektur studiert habe, vor urlangen Zeiten, 40 Jahren, da gab es das Wort Wärmepumpe schon. Und der Trick ist ja eigentlich nur, dass man aus einer Einheit elektrischer Energie 3,5 bis 4 Einheiten thermische Energie macht. Jetzt muss man nur wissen, wir haben noch ein Problem. Wir haben ein Infrastrukturproblem mit dem Elektronetz. Aber Fakt ist auch eins, nachts haben wir viel zu viel Strom im Netz. Und da setzt die Wärmepumpe ein, die sich sozusagen diesen billigen Strom nimmt und daraus thermische Wärme macht. Das ist eigentlich keine Raketentechnik.
Genau, das ist total attraktiv, da die zu nutzen, die Wärmepumpe oder auch das Elektroauto, um Überschüsse im Stromnetz auszugleichen. Wir hatten ja letzte Woche die verrückte Situation, dass es 8 Tage lang hintereinander negative Strompreise an der Börse gab. Was heißt das? Die Kunden haben Geld gekriegt, wenn sie den Stromversorgern Strom abgenommen haben. Das ist super für die Verbraucher, ganz teuer für den Staat. Der muss nämlich die Differenz zwischen dem negativen Preis und dem garantierten Preis für die Sonnenenergie den Solarherstellern erstatten. Aber das zeigt, dass da was total aus dem Ruder gelaufen ist. Negative Preise sind Zeichen für ein ineffizientes System. Und deshalb schließen sich da die beiden Kreise wieder. Die Wärmewende kann auch nur gelingen, wenn die Stromwende gelingt, wenn wir ein richtiges Netz haben. Zu den Kosten nochmal. Sie haben gesagt, 30.000 Euro, das kommt irgendwann wieder rein. Richtig. Das gilt umso mehr, als der Wettbewerb ja jetzt auch zunimmt. Bisher war der Markt ziemlich aufgeteilt zwischen 3, 4 deutschen Anbietern. Jetzt drängen die Chinesen und Koreaner in den Markt. Und was machen die? Die nehmen ihre Klimaanlagen, die sie ja schon lange bauen, und funktionieren sie zu Wärmepumpen um. Also wir können da uns auf einen ziemlichen Preisrutsch einstellen. Da wird der Wettbewerb segensreich wirken. Was die Politik besser machen müsste, ist, die Förderbedingungen zu vereinfachen und vor allen Dingen verlässlich zu machen. Also typisch deutsch, wenn du arm bist, wenn du Kinder hast, gibt 700 extra Regelungen, die zu beachten sind, wenn man das Maximale an Förderkrediten bei der KfW bekommen will. Das ist schon mal wieder schlecht, unnötig kompliziert, Sprinterprämie. Und was Herr Habeck ja richtig schlecht macht, die Töpfe werden aufgefüllt. Und wenn der Topf leer ist, wird er von heute auf morgen geschlossen. Wir haben es bei der E-Auto-Förderung schon überlebt. Über Nacht haben die Leute ihren Förderantrag in den Wind schreiben müssen. Und so kann man natürlich bei 30.000 Euro Investitionen nicht mit den Bürgern umgehen. Da muss es ein verlässliches, stetiges Programm geben, das einfach gestaltet werden kann, wenn man die Bürger da unterstützen will und sie anregen will, möglichst alle auf Wärmepumpe umzusteigen.
Wobei es die Nachfrage nach diesen Subventionen und Krediten und Fördermaßnahmen ja nicht offensichtlich nicht einschränkt, dass die so wild auf einmal aufhören und man dann dasteht und denkt, also, hatte ich eigentlich damit gerechnet, wird dann doch nichts, sondern die werden ja ungebrochen nachgefragt, nur vielleicht schränkt es ein bisschen die Bereitschaft ein, dann diese Investitionen auch tatsächlich anzugehen. Wo wir gerade
beim Markt sind. Ich hätte dazu natürlich auch eine Idee, wenn ich mal so sagen darf. Ich finde, wir müssen so etwas fördern bei den Leuten, die halt eben finanziell diese Förderung brauchen. Aber wenn Sie mich ganz ehrlich fragen, ich könnte mir auch vorstellen, dass man Leute, die keine Förderung brauchen, mit einem entsprechenden steuerlichen Anreiz ausstattet und die das dann selber bezahlen, denen einfach der Weg viel zu kompliziert ist und man über entsprechende steuerliche Erleichterungen die Abschreibung bekommt. Also ich glaube, da ist noch viel zu tun.
Darf ich kurz einhalten? Braucht es denn noch mehr Anreize? Denn wenn man Ihrer Theorie folgt, müsste ja jeder vernünftige Mensch einmal sich hinsetzen, das ausrechnen und sagen, nee, es ist doch viel schlauer, wenn ich jetzt investiere, so ich es irgend kann, weil ich dann nämlich im Nachhinein weil sich das nachher rentiert letztendlich.
Naja, ich sag mal so, ich sag mal immer eins, ich hatte Papa mal schön gelesen, der Steuerspartrieb ist ja stärker bei den Deutschen als der Vermehrungstrieb, wenn man so will, eingeplant. Also insofern kann ich nur sagen, das muss man im Einzelnen unterscheiden. Ich glaube, beide Möglichkeiten sind nicht falsch, so etwas zu machen. Aber Sie haben natürlich auch vollkommen recht, Frau Höning. Es haben dann wiederum einige Firmen, die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben, irrsinnige Preise verlangt für Wärmepumpen. Heute stehen die Dinger in den Regalen. Sie kriegen innerhalb von 14 Tagen eine Wärmepumpe in der entsprechenden Größe. Ich glaube, es fehlt an Aufklärung. Wir brauchen vielmehr einfache Instrumente, die Leute aufzuklären. Und da finde ich, ist zum Beispiel auch so ein Medium wie die Rheinische Post mit Erklärstücken, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Die Leute haben Angst gehabt. Und ja, es gibt noch ein weiteres Problem, das sage ich Ihnen auch, Fachkräftemangel, gerade was das Thema Wärmepumpen anbelangt. Das ist so ähnlich wie der Mechatroniker bei den Autos. Sie können keinen Kfz-Mechaniker an eine 800-Volt-Technik lassen. Das ist, also da fehlt noch etwas. Da müssen wir auch noch mal dran denken. Es ist nämlich mal gar nicht so einfach, auch einen Heizungsmenschen dazu zu bringen, die Wärmepumpe anzuschließen und die so zu koppeln, dass die nachts den preiswerten Strom sich sorgt und einen Tank daneben hat, der das ermöglicht.
Und jetzt so viel Werbung zu machen, verweise ich nochmal auf die erste Episode dieser Staffel mit 1,5 Grad Gründer Philipp Schröder, der das ja tut. Antje Höning, als Volkswirtin, wird der Markt das richten?
Der Markt wird das auf Dauer richten, weil der steigende CO2-Preis, über den wir gerade schon gesprochen haben, wird das klassische Heizen so teuer machen mit Gas und Öl, dass die Leute sich das nicht mehr leisten können. Das Problem ist, wie gestaltet man den Übergang, dass es sich auch alle Menschen leisten können. Wer die 30.000 Euro hat, eine neue Heizung braucht, der soll seine alte nicht rausreißen. Der wird es machen und der wird schnell dabei, wie Herr Müller ja auch vorgerechnet hat, das wird sich schnell rentieren. Das Problem ist halt, was ist mit den einkommensschwachen Haushalten, die sich das nicht leisten können und wie wird man damit umgehen? Und die Ökonomen fordern seit Jahren, dass der Staat sich überlegen muss, wie er den notwendigen Anstieg des CO2-Preises sozial abfedert. Eigentlich war die Idee, dass die Einnahmen aus dem CO2-Preis in einen großen Topf kommen und daraus wird dann das Klimageld für die Bürger bezahlt, die da bedürftig sind. Durch das Haushaltsurteil und die Unfähigkeit der Ampel an anderer Stelle zu sparen, ich sage nur das Stichwort Bürgergeld, fragwürdige Förderprogramme, ist dieses Geld nicht vorhanden und die Gefahr ist groß, dass es bis zum Ende der Legislaturperiode kein Klimageld geben wird. Und darum lässt man die weniger begüterten Leute beim Thema Klimawende leider im Regen stehen.
Aber Verzeihung bitte, ich muss doch einen Einwand geben. Was machen Sie denn eigentlich mit dem Mieter, der ganz normale Mieter in seinem 20-Parteien-Haus? Der Eigentümer, der sagt, ist mir doch egal, die CO2-Preise oder beziehungsweise da zahlt mir der Mieter. Da ist doch schon der Fehler drin. Der Fehler ist doch Eigentum verpflichtet. Das bedeutet, eigentlich müsste der Gesetzgeber sagen, du Hauseigentümer, muss das machen, damit deine Mieter nicht die CO2-Bepreisung an der Backe haben. Das ist doch der Ansatz eigentlich. Oder sehen Sie das anders?
Das sehe ich ein bisschen anders, weil natürlich, was nützt eine top gedämmte Wohnung mit Wärmepumpe, wenn der Mieter durch fahrlässiges Verhalten das Geld und die Energie zum Fenster rauswirft. Und das hat der Mieter ja durchaus in der Hand. Dann lässt er halt nach die Heizung bei 25 Grad laufen und reißt das Schlafzimmerfenster aus. Und deshalb gibt es ja da Regeln, dass die Kosten der CO2-Bepreisung aufgeteilt werden zwischen Vermieter und Mieter. Beide haben es ja in der Hand. Der Vermieter muss gefälligst dafür sorgen, dass das Haus ordentlich gedämmt ist, dass wir eine effiziente Heizungsanlage haben, gerne eine Wärmepumpe. Und der Mieter muss durch sein Verhalten dafür sorgen, dass effizient geheizt wird, also keine Energie verschwendet wird. Und je nach Bautyp kann man sich denken, typisch deutsch, haben wir wieder detaillierte Regelungen, wie das aufgeteilt wird. Eine klassische Aufteilung ist 60-40, es gibt aber auch andere. Es gibt übrigens einen Rechner im Internet beim Bundesklimaministerium, wo man genau nachgucken kann, wie Mieter und Vermieter sich diese CO2-Kosten aufteilen.
Das Problem ist ja auch ein bisschen, dass gerade der Wohnungsmarkt ein extremer Markt ist, in dem Mieter in den meisten Fällen oder zumindest in den meisten Großstädten in Deutschland ziemliche Probleme haben werden. Also eine Wohnung zu wechseln ist ein riesiges Problem. Man findet ja gar keine neue. Das heißt, da ist natürlich auch ein gewisses Ungleichgewicht zwischen den beiden Parteien vorhanden und vielleicht auch eine gewisse Marktintransparenz auf so eine Weise.
Ja, ohnehin. Hier kommen ja auch zwei Probleme zusammen. Das eine ist, dass der Immobilienmarkt gerade in den Ballungszentren der Zuwanderung vom Land, dem Aufwachsen der Städte nicht gewachsen ist. Und jetzt kommt dieses Klimaproblem noch on top. Und es ist immer so, Leute mit finanziellen Polster können Krisen jeder Art, Transformationen jeder Art besser wegstecken. Aber man darf, muss es eben intelligent organisieren. Nützt nichts. Wir müssen auf Dauer unseren ganzen Wohnungsbestand klimafreundlicher machen. Sonst werden wir die Klimaziele nie erreichen. Und die sind ja auch kein Selbstzweck, sondern es geht ja darum, die Erderwärmung wenigstens ein bisschen aufzuhalten.
Aber da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis, Herr Müller, ne? Denn dass so wenig gebaut wird, dass insbesondere auch im Wohnungsbau so wenig passiert, hat ja auch was damit zu tun, dass die Bauwirtschaft zumindest sagt, diese ganzen Vorgaben können wir gar nicht mehr erfüllen. Das ist nicht wirtschaftlich, was wir da machen, deswegen machen wir es nicht.
Na gut, jetzt ist das Thema Wohnungsbau, das ist ein besonderes Thema. Wissen Sie, ich habe vor 15 Jahren in einer Kommission gesessen in Berlin, wo wir die Landesbauordnung vereinfachen wollten. Was rausgekommen ist, ist komplizierter geworden. Und ich kann nur bitte dazu sagen, ich plädiere heute dafür, dass wir uns vieles mal angucken. Ich weiß nicht, ob ein dreigeschossiges Gebäude mit Dachgeschoss unbedingt einen Aufzug haben muss. Ich überlege, müssen wir in jedem Haus eine behindertengerechte Wohnung haben? Oder also wir haben so viele Probleme und so viele Regularien. Es geht nicht nur jetzt mal gerade beim Neubau um das Thema Dämmung. Das ist alles heute State of the Art. Das ist alles nicht mein Thema. Wir haben ja einen riesigen Wohnungsbestand und da muss man auch mal in Quartieren denken. Ich meine, es gab ja eben das Thema, sie begeben sich in die Hände eines Monopolisten. Die Frage ist natürlich die, ja, gut, ist denn nicht vielleicht auch wieder mal ein Stadtwerk gefragt, wo oder so etwas wie eine Genossenschaft, die sich dann entsprechend um eine entsprechende Quartierslösung bemüht. Das sind alles Ansätze, die, glaube ich, heute mehr denn je wichtig sind und wo gerade auch kleine und mittlere Städte mal drüber nachdenken müssen.
Prinzipiell müsste es ja so sein, dass wenn es sich viel mehr lohnt, auf mittel- und lange Frist klimaneutral zu bauen, dass dann die Banken sich total freuen, in solche Projekte zu investieren und Kredite dafür zu geben. Ist das denn so?
Also ich merke nicht, also ich sag mal so, dass die Banken in irgendeiner Form darauf gucken, ob das jetzt nun ESG-konform und ähnliches ist. Wir haben doch das Problem, wir bauen nach wie vor Häuser, auch gerade im gewerblichen Bereich, die in 10 Jahren sogenannte Stranded Assets werden. Also Objekte, die nicht dem normalen Markt mehr, also da können keine Rentenfonds und ähnliches draus gemacht werden. Das ist schon dramatisch, was die Banken dort unternehmen. Ich wundere mich auch, dass die Aufsichtsräte in den Banken da nicht mehr darauf achten, zu sagen, wir finanzieren nur noch das und das oder sogar die Kredite billiger werden. Das merke ich überhaupt nicht. Das habe ich noch nie irgendwo festgestellt. Auch die ganzen Förderbanken, was die alles fördern, da wird mir ja ganz übel von, wenn ich sehe, was Herr Benko alles von Förderbanken bekommen hat, bei profanen Immobilien, die er da im gewerblichen Bereich gemacht hat. Also das stimmt. Banken, mein Petitum ist wirklich an die Banken, passt auf, was ihr da finanziert. Ihr kriegt ein großes Problem in 10 Jahren.
Das kann ich nur unterstreichen und andere Unternehmen sind da ja viel weiter als die Banken, die den Schuss bei dem Thema noch nicht richtig gehört haben. Stranded Assets, sagten Sie, in der Tat zeigt sich das ja sogar schon im Kleinen an manchen Immobilienmärkten. Nicht sanierte Häuser werden schon weniger wert, weil ja jeder weiß, spätestens 2028 muss die grüne Heizung oder die, wie heißt es so schön, Green-Ready-Heizung kommen und dann werden diese Häuser wertlos. Konzerne, Unternehmen sind da längst anders. Die werden so getrieben von ihren Investoren zur Formulierung von Klimazielen, zur Beschreibung von Wegen, zur Einhaltung von Klimazielen, dass die über Wohl und Wehe des Aktienkurses entscheiden können, diese Investoren. Und die Unternehmen denken um. RWE ist vom dreckigsten deutschen Konzern zum größten Ökostromproduzenten geworden. Stimmt. Und zwar nicht, weil Richtig. Die über Nacht die Einsicht hatten, sondern weil sie da auch getrieben worden sind von Investoren. Der frühere E.ON-Chef, Johannes Theissen, hat sich noch vor 20 Jahren lustig gemacht über Grünstrom und nachher hat auch er eine riesen Renewables-Abteilung aufgebaut und es konnte gar nicht grün genug sein. Also die Investoren drängen die etwas behäbigen Unternehmen und hoffentlich bald auch die behäbigen Banken dazu, auf den grünen Zug aufzuspringen.
Und was motiviert die Investoren dazu?
Kapital ist knapp und jeder Fonds gibt sich bestimmte Anlagerichtlinien und es ist einfach immer unattraktiver, in Anführungszeichen böse Unternehmen zu investieren, die nicht die Zukunftszeichen erkannt haben. Und weil diese Investoren genau wissen, dass klimafreundliche Unternehmen in 10, 20 Jahren, wenn Staaten auch nochmal die Zügel anziehen, bei Klimazielen ein Problem kriegen, drängen sie darauf, in die Unternehmen, dass sie jetzt die Weichen stellen und sie geben ihr Geld in die Teile der Wirtschaft, die vorangehen. Das ist ja immer das Ziel von Investoren. Ich will in die Chancen von morgen investieren. Und Kohleunternehmen sind es eben nicht mehr, weil klar ist, die Zeit für die Kohle läuft ab.
Ja. Also so ein bisschen geht es ums Geld und so ein bisschen geht es auch ums, sagen wir mal, Image, wenn man es neutral versucht auszudrücken.
Naja, ich wissen Sie, das Thema Image, das wird relativ schnell beiseite geschoben. Wenn Ihre Investition, die Sie tätigen, ja in Gefahr gerät, in absehbarer Zeit. Gucken Sie mal, wenn Sie heute ein Darlehen bei einer Bank abschließen und Sie tilgen das, dann brauchen Sie 25 Jahre, bis Sie da zurückbezahlt haben, im Schnitt ungefähr. Und stellen Sie sich mal vor, nach 10 Jahren haben Sie ein Nachfinanzierungsthema. Sie müssen nämlich in irgendeiner Form etwas tun. Und da kommt der Investor. Da kommen auch die ganzen Heuschrecken, die sich hier in diesem Lande so tummeln, in große Gefahr. Die Banken kommen in Gefahr. Wo kommt das Geld nämlich her? Und oft sind die ja gar nicht so einfach zu bekommen. Die sind im Ausland und. Also ich kann nur die Banken warnen. Da kommt Gewaltiges auf diese Branche zu. Und das betrifft alle Branchen. Das betrifft den gewerblichen Bereich, den Wohnungsbereich, das betrifft auch Infrastrukturprojekte. Also das wird so kommen. Und ich meine, wir haben über ein Thema ja noch nicht bekommen, weil wir, Frau Höninger und ich, vielleicht da auch unterschiedliche Meinungen sind. Es gibt ja auch unterschiedliche europäische Länder, die unterschiedliche Wege gehen. Wenn ich mal an Frankreich denke, die ja nun voll auf Elektro- und Atomenergie setzen, wir in Deutschland ja nicht. Und da haben wir keine europäische Linie. Wir haben einen sehr großen, unterschiedlichen Flickenteppich.
Mit Blick auf die Zeit, Antje, kurze Replik.
Genau. Ich glaube, wir sind beide für Technologieoffenheit. Frankreich hat sich für Atomstrom entschieden. Man kann gegen Atomstrom viel Böses sagen. Das Endlagerproblem ist nicht gelöst, weder in Deutschland noch in Frankreich. Aber klimafreundlich ist er. Aber das wollen die Grünen ja nicht hören. Darum kämpfen sie auch dagegen, dass Brüssel Investitionen in Atomkraft unter grüner Technologie fördert.
Ich bin 2010 in Tschernobyl gewesen und ich bin mit dieser Einstellung bin ich übrigens nach Tschernobyl gefahren. Ich bin als Atomkraftgegner zurückgekommen. Also sorry, wir haben ein gewaltiges Problem. Wir haben dort eine Energiequelle, die ist unter gewissen Bedingungen nicht beherrschbar. Noch 12 dieses Reaktortyps Tschernobyl gibt es in der ehemaligen Sowjetunion. Und es mag zwar sein, dass die europäischen Reaktoren moderner sind und. Ich kann nur bitte dazu sagen, Atomenergie ist in meinen Augen eine schwierige Technologie, die schwierig zu beherrschen ist. Ich bin also total dagegen.
Es ist da ganz viel Doppelmoral im Spiel, da haben Sie recht. Bayern ruft ganz laut nach der Atomkraft, hat aber selber schon erklärt, man stehe als Endlagerstandort nicht zur Verfügung. Ja. Mach mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das geht natürlich nicht. Gleichwohl war es irrational, dass Angela Merkel nach der Fukushima-Katastrophe aus der Atomkraft ausgestiegen ist. Tsunamis waren hier nirgendwo zu erwarten. Und wir leben ja nicht sicherer, dadurch, dass wir Deutschen jetzt keine Atomkraftwerke mehr haben. Wir sind näher an den belgischen Bröckelmeilern dran als an den stillgelegten bayerischen Atomkraftwerken. Aber ich glaube, Herr Müller, da machen wir nochmal einen extra Podcast zu.
Das ist eine sehr gute Idee. Wir haben ja noch ein paar Episoden und ein paar Staffeln Super. Zeit. Kurz Strich drunter, wo wir gerade über Rationalität reden. Wie bekommen wir denn jetzt die Verbraucher und die Märkte dazu, die möglichst rationalen Entscheidungen zu treffen, die ja letztendlich auf eine Transformation hinauslaufen? Antje, wie schaffen wir es, dass diese Entscheidungen schnell fallen und richtig fallen?
Wir müssen auf den Marktmechanismus setzen. Der ist immer segensreich, aber wir müssen auch den Beteiligten Zeit lassen, sich umzustellen. Es haben sich viele Haushalte wieder zurückgelehnt, als es dann hieß, erstmal sollen die Kommunen jetzt ihre Wärmeplanung vorzulegen. vorlegen. Das kommt aber bald, 2028 kommt für die Hausbesitzer die Stunde der Wahrheit, da müssen sie was tun und jetzt schon mal ein bisschen Geld weglegen, damit die nächste Heizung nicht wieder eine Gas- oder Ölheizung wird.
Herr Müller, was ist Ihre Empfehlung?
Beispielprojekte machen. Der Grund, warum wir diese EUREF-Campi bauen, ist eigentlich, dass wir eine 360-Tage Mini-Hannover-Messe haben, wo wir mit den Firmen, die dort auf dem Campus sind, zeigen, wie es geht. Da kann man sich informieren. In Berlin haben wir, 450 Veranstaltungen. Wir haben eigene Führungsteams, die sozusagen informieren. Ich glaube, wir müssen aufklären. Wir müssen den Verbraucher, den Mieter, den Investor, den Bauherrn an die Hand nehmen und sagen, guck mal, so einfach ist das eigentlich und es rechnet sich auch. Und das ist der Grund, warum ich überhaupt solche relativ großen Gebäude wie jetzt in Düsseldorf bauen, zu zeigen, es geht ja. Was mich wundert ist, dass es nicht so viele Leute kopieren, denn das ist ja auch noch erfolgreich. Also insofern, das ist für mich so die Idee, die dahinter steckt.
Antje Höning, Reinhard Müller, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.
Vielen Dank.
In der nächsten Episode nehmen wir das Campus in EUREF Campus mal wörtlich. Hochschulen als Transformationsmotor. Nicht verpassen. So ganz genau wissen wir natürlich auch nicht, was die Zukunft bringt. Aber wir hoffen, es ist eine gute Bewertung für diesen Podcast von euch dabei. Egal ob bei Apple Podcast oder Spotify. Danke.